wir sprechen davon, von einer App Tipps und Handlungsanleitungen zu bekommen, was speziell im individuellen Fall zu tun ist, um besser zu schlafen.
Ja, Leonie, sag doch mal, was kann ich denn jetzt machen für meinen Schlaf?
Und das mit der Eigenverantwortung finde ich aber so eine tolle Angelegenheit, weil es uns beweist, dass wir tatsächlich selber in der Lage sind, was zu ändern und es nicht fremdbestimmt ist.
Also, dass der Schlaf ja eigentlich was relativ Unberührtes ist, wo wir uns ja eigentlich komplett abschalten von anderen Prozessen.
Ach ja, Handy, Social Media, Informationsflut, der wir kaum entkommen können. Ständige Vergleiche mit anderen, Online-Hautanalyse, Hormonberatung, Atemtraining. Sport nicht mehr mit anderen auf dem Bolzplatz, sondern vor YouTube im Wohnzimmer. Für mich der einzige Bereich im Leben, wo wir uns bei uns und nur mit uns sind, ist der Schlaf. Und jetzt soll ausgerechnet der Schlaf, das per se undigitalste, was wir so tun können, auch noch durch Apps verbessert werden. Also wir sprechen hier nicht davon, Klänge übers Handy zum Einschlafen zu hören oder einen Podcast. Wir sprechen davon, von einer App Tipps und Handlungsanleitungen zu bekommen, was speziell im individuellen Fall zu tun ist, um besser zu schlafen. Ich spreche heute mit Dr. Leonie Maurer über digitale Gesundheitsanwendungen, im Speziellen über Apps, die bei Schlafproblemen helfen sollen. Ich bin Mentorin für eine erholsame Mensch-Bett-Beziehung. Ich bin Schlafcoach, Produktexpertin rund ums Bett, Host des Besser-Schlafen-Podcasts, Schlafenthusiastin, Inhaberin von Bettenrab und Zeit fürs Bett. Mein Name ist Eva Bowert. Leonie, herzlich willkommen. Wir gehen rein. Stell dich doch bitte einmal selber kurz vor.
Ja, hallo Eva, ich bin Leonie, genau, ich komme ursprünglich aus der Schlafforschung, also war da viele Jahre an der Uni, noch ursprünglicher aus der Psychologie, dann so ein bisschen rübergewandert zu Neurowissenschaften und bin jetzt da eigentlich in der Schlafforschung jetzt seit insgesamt auch schon knapp 10 Jahren unterwegs und bin davon jetzt seit 5 Jahren bei der Firma Mementor, die Schlaf-App Somnio auf den Markt gebracht hat, auch schon vor ein bisschen über fünf Jahre. Und wie du es eben angesprochen hast, eine von diesen digitalen Gesundheitsanwendungen ist, die versucht, unseren Schlaf zu verbessern. Mhm. Genau, und dort bei Mementor ist meine Aufgabe quasi als wissenschaftliche Leiterin, das heißt, ich bin verantwortlich dafür zu gucken, dass unsere Produkte wirklich klinisch wirksam sind, dass sie auch sicher sind, genau, was ich verantworte unsere Studien, die wir mit den Produkten machen und versuche immer mal wieder nebenher auch ein paar Schlafforschungsfragen zu beantworten.
Ja, also das ist ja dein Alltag und dein berufliches Leben und du erwähnst es so, wie wenn ich sage, ja, habe ich mir ein Marmeladenbrot geschmiert. Also es ist einfach für mich aus meiner Perspektive ein krasses Ding, so was du machst, was ihr macht, was sowieso die meisten in der Schlafforschung machen. Und da sage ich jetzt dir stellvertretend für alle, die da involviert sind, einfach mal danke für das, was ihr tut und für den Schlaf und alles, was so dazu gehört. Genau. Und die digitalen Gesundheitsanwendungen, da ist die Abkürzung DIGAS, ne? Also wenn über DIGAS gesprochen wird, genau. Ja.
Ja, genau.
Also wenn euch, die ihr hier zuhört, das Wort DIGA begegnet, ist eine digitale Gesundheitsanwendung. Gut, Leonie, erzähl mal, im Moment der Aufnahme, also heute ist ein ziemlich, ziemlich warmer Tag. Das bringt natürlich auch nachts Herausforderungen mit. Deshalb will ich jetzt von dir wissen, wie hast du heute Nacht geschlafen?
Ja, es sind tatsächlich gerade sehr heiße Tage. Ich muss aber sagen, also dafür eigentlich ganz gut. Also ich habe Schlimme erwartet. Das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man schon gar nicht so gute Erwartungen hat. Und also ich habe heute Morgen gesagt, ja, also ich bin früher aufgewacht, als ich es mir gewünscht hätte, aber es war schon okay. Also ich habe jetzt die dritte Nacht mit komplett offenem Fenster geschlafen und bin jetzt jeden Morgen einen Ticken später aufgewacht, wo ich kurz gedacht habe, ah, vielleicht gewöhnt man sich tatsächlich auch an das Tageslicht, dass man dann einfach dort weiter schläft. Ja, also doch, ganz gut, ja.
Ja. Also genau, was man sagen muss, ist, dass du so mittelneutral bist. Ne? Du hast es selber schon angesprochen, du arbeitest natürlich für eine digitale Gesundheitsanwendung. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, würdest du nicht machen, wenn du es doof fändest. Also ich meine, klar, ja, das macht ja alles Sinn und hat Hand und Fuß. Und ich habe es ja in meiner Einleitung so ein bisschen gesagt und bin auch immer Also ich bin 44 Jahre alt, ja. Ich bin nicht mit Internet groß geworden, so, ja. Und vielleicht ist das so ein bisschen eine Sache, die ich auch privat, persönlich auch besser verstehen muss und es auch tue mittlerweile. Ich gebe zu, es hat so ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, was denn die tatsächliche Berechtigung ist von den digitalen Gesundheitsanwendungen. Und es gibt ja auch ganz verrückte, für mich ausufernde Geschichten, wo ich gar nicht weiß, wie seriös ist es. Aber ich sehe es auch gerade, ich mache jetzt Gänsefüßchen im therapeutischen Bereich, gerade auch was Schlaf anbelangt und auch andere Verhaltensänderungen als total sinnvoll. Und ja, wir gucken mal, wohin wir noch kommen, du und ich. Da zielt nämlich auch meine nächste Frage drauf ab. Wie ist es? Also besser eine App als gar keine Hilfe?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also man könnte ja auch in dem Sinne sagen, eine App ist ja in dem Moment auch nur eine Form der Selbsthilfe. Und Selbsthilfe gab es auch schon vor Digitalisierung. Also auch bevor wir ja Schlaf-Apps hatten, gab es auch von richtig guten Forschern, von richtig guten Therapeuten, Therapeutinnen, gab es schon viele Selbsthilfebücher. Und das waren genau die Leute, die das halt selber face-to-face als Therapie gemacht haben, die gesagt haben, das reicht nicht aus, ich komme hier niemals weiter, ich kann nicht allen Menschen helfen. Die haben dann sehr gute Bücher geschrieben und auch damit konnte man sich selbst helfen. Also auch theoretisch gibt es die Methode auch heute noch. Also ich könnte mir auch ein gutes Buch kaufen, ja, und mir damit zum Schlaf helfen. Die Idee ist natürlich, dass Apps das Ganze ein bisschen nutzerfreundlicher gestalten können, als das ein Buch kann. Und das sind dann auch teilweise wieder dieselben Schlafforscher gewesen, die das Buch geschrieben haben, die dann gesagt haben, hey, dann gehe ich jetzt mal los, hol mir ein paar Entwickler und bastel daraus eine App. Man könnte auch sagen, es ist Geschmackssache, aber die meisten Leute würden dann wahrscheinlich doch lieber die App machen, als das Buch lesen.
Ja, ja, ja. Und das ist ganz wichtig, was du sagst. Menschen haben ja unterschiedlich Zugriff, meine ich nicht, sondern Zugang zu Mitteln. Also es gibt Menschen, die arbeiten oder benutzen gerne digitale Hilfe. Es gibt Menschen, die brauchen eine andere Person, um gut Hilfe zu erfahren. Es gibt Leute, die lesen gerne. Also ich glaube, das gibt's ja nach wie vor auch alles, ja. Und da ist natürlich, umso besser die digitalen Möglichkeiten sind, umso besser hilft's dann natürlich auch am Ende, ne? Für wen sind denn Schlaf-Apps grundsätzlich geeignet?
Ja, also ich würde schon sagen, erstmal, ne, für wen ist Selbsthilfe auch geeignet? Also das sind erstmal dieselben Voraussetzungen. Ich muss auf jeden Fall motiviert sein, dass ich wirklich an meinem Schlaf was ändern möchte. Und das ist eine Grundvoraussetzung eigentlich im Prinzip für jede Therapie, aber es ist in diesem, sage ich jetzt mal, Selbsthilfesektor nochmal ein bisschen entscheidender, weil ich halt nicht jemanden anderen habe, der mich vielleicht ein bisschen auch unter Druck setzt. So, ne? Nächste Woche haben wir da wieder einen Termin und dann will ich dann sehen, was du bis dahin gemacht hast. Also vielen Leuten hilft natürlich soziale Unterstützung total. Aber genau, deswegen motiviert sollte man immer sein. Und für die Schlaf-Apps oder für die Selbsthilfeprogramme ist das einfach super wichtig. Ja, dass man halt weiß, das bedeutet jetzt Arbeit und ich muss jetzt was tun. Das ist nicht eine Pille, die ich einfach nehme und dann sind alle Probleme gelöst, sondern ich muss da Schritt für Schritt daran arbeiten. Und für diese Leute ist das, würde ich sagen, sehr gut geeignet. Und klar, ein bisschen kommt natürlich auch dazu, digitale Affinität. Also je einfacher mir es fällt, mit einem, ich sage es mal mit dem Smartphone, aber es geht ja auch über den Browser, ne, mit einem Computer zu arbeiten, mit einem Handy zu arbeiten, desto leichter fällt einem das wahrscheinlich auch. Also ja, im Prinzip sind die Apps schon alle so aufgebaut, dass sie sehr leicht zu bedienen sind. Gleichzeitig gibt es viele Sicherheitshürden, ne, also so ein Passwort muss auf jeden Fall da sein und dann kommt da eben ein Link an die E-Mail und das ist halt, ne, wir, die das gewohnt sind, wir kennen das schon in- und auswendig, jetzt kommt wieder hier irgendwas eingeben, dann kommt was an meine E-Mail, dann muss ich das wieder kopieren und da wieder eingeben. Für Leute, die das halt super selten machen, ist das natürlich dann erstmal ein bisschen eine größere Hürde, aber nichtsdestotrotz, also wenn wir uns angucken, wer so digitale Apps benutzt, dann sehen wir das ganze Altersspektrum. Alle Geschlechter. Also da gibt es jetzt nichts, woran man festmachen könnte, dass es für den einen gut funktioniert und für den anderen nicht.
Mm, ja. Ich frage es jetzt einfach mal, in der großen Angst, dass es jetzt sehr aufwendig wird, aber ich komme nicht drum rum, Leonie. Welchen Prozess muss denn eine App durchlaufen, damit sie erstattungsfähig durch die Krankenkasse wird? Ui, ich habe Angst vor der Antwort. Wird's lang, oder?
Ich versuche es kurz zu halten und muss dazu auch sagen, dass ich die ganzen Schritte jetzt auch inzwischen nicht mehr auswendig kenne. Es ändert sich dieser Prozess auch immer mal wieder. Also die Behörden haben da immer wieder neue Vorstellungen davon, was alles erfüllt sein muss. Und genau, ich persönlich bin ja hauptsächlich für die wissenschaftliche Evidenz verantwortlich. Das heißt, meine Rolle ist besonders ja da wichtig, wo die App quasi zeigen muss, dass sie wirkt. Deswegen kenne ich diesen Bereich sehr gut. Also das vielleicht vorab. Was die App eben auf jeden Fall können muss, ist, dass sie in einer randomisiert kontrollierten Studie, also kontrolliert mit einer Kontrollgruppe, zeigen muss, dass dass die App besser ist als die Standardversorgung. In dem Somniebereich würde das jetzt zum Beispiel bedeuten, okay, ich habe Patienten, die haben alle Insomnie. Die eine Gruppe kriegt die Schlaf-App für eine bestimmte Dauer, die andere Gruppe bekommt keine Schlaf-App, eventuell bekommt die was anderes, vielleicht bekommt die ein bisschen Schlafhygiene. Und dann muss ich eigentlich meistens für die Behörden, die sehen auch ganz gerne, dass es auch Langzeitwirkungen hat. Also dann muss ich mir so einen Zeitraum von ungefähr 3 und 6 Monaten anschauen und sagen, hey, zu beiden Zeitpunkten sind die Leute, die die App gemacht haben, sehr viel besser oder nicht sehr viel besser, sondern haben eben ihre Insomnie-Symptome, ihre Schlafprobleme sehr viel besser behandeln können als die Kontrollgruppe. Dann muss ich noch ein paar Sachen kontrollieren, ne, dass da jetzt nicht irgendwie das auf Schlafmedikamente vielleicht zurückzuführen ist oder so. Aber genau, im Prinzip, es muss auf jeden Fall vorliegen, dass die App wirksam ist, also wirksamer, besser als die Standardversorgung. Und dann je nach Krankheitsbild muss ich mir eben anschauen, was ist denn die Standardversorgung in diesem Bereich. Genau. Das ist jetzt der Teil Evidenz. Dann gibt es im Prinzip einen Riesenteil Sicherheit. Da muss man einmal dazu sagen, dass jede App, die eine DIGA werden möchte, ein Medizinprodukt sein muss. Das heißt, man muss erstmal alle regulatorischen Anforderungen für ein Medizinprodukt erfüllen. Da sind dann schon einige Prüfprozesse im Spiel. Und wenn das Medizinprodukt der Zertifikat vorliegt, dann braucht es noch ein Datenschutzzertifikat, also dass die ganzen Gesundheitsdaten auch so geschützt werden, wie sie geschützt werden müssen. Und ich würde sagen, das sind so die 3 Baustellen, also Medizinproduktzertifikat, Datenschutz, Sicherheit und klinische Wirksamkeit.
Mhm, genau.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ja, ich finde das auch schon ausreichend und natürlich auch mit dem Datenschutz, ne? Also Datenschutz wird ja in Deutschland sehr, sehr groß geschrieben und das ist auch wichtig, auch nochmal allen Menschen zu sagen, dass die Medizinprodukt-Apps, die von den Krankenkassen erstattet sind, dann großen Prüfprozess durchlaufen müssen und dann auch die Daten da gut aufgehoben sind, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die sind mindestens, wenn nicht sogar mehr geschützt als die Daten, die man zum Beispiel auf der EPA hat. Also es sind Gesundheitsdaten wie andere Gesundheitsdaten und die Anforderungen daran sind, also an diese Datenschutzsicherheit ist wirklich sehr, sehr hoch.
Ja, ja. Werbung. Was alle Menschen für eine gute Schlafqualität brauchen, ist ein gutes Bett. Und das gibt's bei Zeit fürs Bett in Karben, meinem Laden. Buche unter www.zeitfürsbett.de fürs mit UE deinen individuellen Beratungstermin zur Vermessung auf unserem Liegesimulator und wir schauen, welche Matratze am besten für dich passt. Natürlich gibt's bei Zeit fürs Bett mehr für deinen erholsamen Schlaf. Lattenroste, Bettgestelle, Kopfkissen, Zudecken, wunderbare Bettwäsche, sinnvolle Accessoires, Schönes und Außergewöhnliches für dein Schlafzimmer und vieles mehr. Und ja, ein tolles, passendes Bett allein ist manchmal nicht die Lösung, aber eine absolut notwendige Basis für deinen guten Schlaf. Wo? Bei Zeit fürs Bett in Karben in der Wetterau. Mein Team und ich freuen uns sehr auf dich. Werbung Ende. Ich hatte gerade noch einen Gedanken zu meiner Frage davor, für wen die App geeignet ist. Und du hast das auch so beantwortet, dass Menschen auch klar sein muss, dass es eigenverantwortlich da ins Handeln, dass die Menschen ins Handeln kommen müssen. Und ganz oft wollen ja Leute eine kurze Lösung, wie du auch gesagt hast, Pille rein und danke, gute Nacht. Und das mit der Eigenverantwortung finde ich aber so eine tolle Angelegenheit, weil es uns beweist, dass wir tatsächlich selber in der Lage sind, was zu ändern und es nicht fremdbestimmt ist. Also wir kriegen Impulse von außen, egal um welches Thema es jetzt geht, und können selber dann da Änderungen herbeiführen. Und das ist auf der einen Seite vielleicht ein bisschen anstrengend, aber auf der anderen Seite finde ich es total cool und so selbstermächtigend und also richtig gut, nicht nur anstrengend. Also für Leute, die jetzt denken, nee, ist mir zu viel, vielleicht hilft da so ein bisschen dran zu denken, dass es aber auch so eine schöne Sache ist, sich selber da neu zu programmieren und neu zu gestalten und das Leben und den Schlaf da einfach neu und eigenverantwortlich selber anzugehen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch teilweise die Rückmeldungen, die wir bekommen, wenn wir wirklich konkret fragen, ja, wenn wir auch die Patienten selber fragen, wo siehst du denn den Vorteil in so einer digitalen Anwendung? Und dann kam auch die Antwort, ich weiß es jetzt nur noch auf Englisch, aber because I can manage it myself. Also dass das halt auch schön ist, so einen Schritt weit Unabhängigkeit zu haben. Und gleichzeitig ist das, also ja, ich komme ja so ein bisschen aus der Psychologie und mich sehr viel mit Therapiemechanismen von Psychotherapie beschäftigt. Und da ist das natürlich auch ein total spannender Prozess, weil in so einer Therapeuten-Patienten-Interaktion muss man auch irgendwann zu dem Schritt kommen, dass man sagt, okay, der Patient lagert nicht die Verantwortung auf den Therapeuten aus, dass der jetzt hier was machen muss, dass es mir besser geht, sondern das muss auch irgendwann kommen, dass der Patient sagt, okay, das ist mein Problem und ich kümmere mich drum. Mit deiner Hilfe, ja, aber ich bin hier die aktive Komponente.
Ja, und es ist ja auch, also ich erlebe das manchmal, dass Leute so völlig bewertungsfrei, ne, versteh du mich bitte nicht falsch und auch alle, die zuhören, finde ich neutral, dass Menschen empfinden, dass sie Opfer ihres eigenen Körpers sind und sich davon so abspalten. Und ich finde es immer ganz gut, Impulse von außen zu bekommen, die das so zusammenbringen wieder, ne? Und natürlich gibt's manchmal Dinge, die uns hilflos zurücklassen, ja? Wenn jetzt jemand ein Bein bricht, ist das Bein gebrochen. Also da gibt's ja nichts zu diskutieren, das tut weh und da kann ich jetzt auch nicht durch Verhaltensänderungen irgendwas bewirken, ist ja klar. Oder wenn ich eine Operation habe oder. Manchmal läuft's halt scheiße so, ja? Aber es gibt, glaube ich, viel mehr Bereiche, wo wir es selber in der Hand haben, und da auch selber positive Änderungen einfach herbeiführen können. Ja. Ist das eine Erfahrung, die du aus der Psychologie auch gemacht hast, dass Leute so ein bisschen weit weg sind von ihrem Körper oder sich da so ein bisschen, ja, als ausgeliefert empfinden oder hilflos gegenüber dem, was der eigene Körper so macht und man kann irgendwie so gar nicht dagegen an?
Ja, ich musste gerade überlegen, also ich fand es auch spannend, dass du das gesagt hast. Mir kommt das schon auch bekannt vor. Also gleichzeitig haben wir beim Schlaf gerade auch oft, das ist ein bisschen das andere Phänomen, was du auch am Anfang mal gesagt hast, dass der Schlaf ja eigentlich was relativ Unberührtes ist, wo wir uns ja eigentlich komplett abschalten von anderen Prozessen. Und das ist natürlich, also wenn wir zu diesem Thema quasi Kontrolle übernehmen kommen, ist das so ein bisschen paradox, weil wir eigentlich beim Schlaf eben immer sagen, das ist total wichtig, hier nicht die Kontrolle zu übernehmen. Weil der Schlaf so ein natürlicher Prozess ist, wo man eigentlich auch viel einfach vertrauen muss, dass der Schlaf schon kommt und dass der Körper schon weiß, was er tut. Und du kannst die Bedingungen um den Schlaf herum so setzen, dass er gut kommen kann sozusagen. Ich kann die Faktoren um den Schlaf herum kontrollieren und versuchen da wirklich alles quasi günstig für den Schlaf zu machen, aber den Schlaf selber kann ich nicht kontrollieren. Ich kann nicht sagen, ich schlafe jetzt ein.
Ja.
Aber ich kann die Umgebung so schaffen, dass es mir leicht fällt, einzuschlafen.
Ja. Ich glaube auch, das Vertrauen in die eigene Schlaffähigkeit da auch gut tut. Also natürlich ist es Quatsch, jemand mit gravierenden Schlafstörungen zu sagen, vertrau halt drauf, ja, ist mir auch klar. Aber so für alle ein Grundvertrauen in den Schlaf. Weil das ist ja oft auch das Thema, ne? Dann liegen die Menschen nachts wach und sind todmüde und sagen, ich kann nicht einschlafen, was ist denn jetzt schon wieder los? Wer bin ich denn und was mache ich hier und was ist mir passiert und wie schrecklich, ja. Und genau in den Momenten drauf zu vertrauen, dass das wird passieren. So, auf den einen oder anderen Weg, ja. Wo haben denn Schlaf-Apps ihre Grenzen, Leonie? Also wo sagst du, da würde ich vielleicht einen anderen Weg gehen oder für wen sind sie absolut ungeeignet?
Ja, also ich würde sagen, prinzipiell, also wenn wir jetzt von den medizinischen Schlaf-Apps oder von den DIGAs reden, die sind ja quasi nicht als, wie soll ich das sagen, also die sind ja nicht als Ersatz zur persönlichen Komponente gedacht, also nicht als Einzelkomponente, sondern aktuell funktionieren sie in einem System, wo ich schon erstmal zum Arzt gehe und eine Diagnose bekomme, ne, wo erstmal sich jemand anhört, okay, was ist jetzt hier eigentlich das Problem, das vorliegt? Und im Idealfall der Arzt, die Fachperson, kommt dann zum Beispiel auf, okay, das sind Ein- und Durchschlafstörungen, hier könnte man zum Beispiel eine App verwenden. Und das ist zum Beispiel schon super wichtig. Also deswegen ist es ja auch die Integration im Gesundheitssystem. Da würde ich sagen, haben die Apps ihre Grenzen, die können keine Diagnosen stellen. Es ist wichtig, dass sich erstmal jemand hinsetzt mit dem Patienten und versucht, wirklich gründlich rauszufinden, was ist hier eigentlich das vorliegende Problem oder ja, was ist hier eine gute Behandlungsmethode für dieses Problem, das vorliegt. Und im Idealfall gibt es vielleicht auch im Nachgang nochmal ein Gespräch, hat das jetzt geklappt, hat das nicht geklappt. Das ist was, das ja, das quasi muss auf eine gewisse Weise bestehen, weil das einfach super wichtig ist, dass die Diagnose richtig gestellt wird. Ja, und genau. Und ich würde sagen, da kommen die Apps an ihre Grenzen. Und manchmal gibt es eben Fälle, ja, die sind sehr komplex. Also, und das kann eine App eben auch nicht. Also die kann da nicht nochmal rausfinden, ist denn jetzt Schlaf dein wichtigstes Problem oder ist da vielleicht noch eine Depression dabei oder sind da vielleicht noch Angststörungen, eine Suchterkrankung, die eigentlich zuerst behandelt werden sollte, bevor die Schlaf-App kommt. Das muss von einer Fachperson entschieden werden. Mhm. Die sich am besten wirklich gut damit auskennt. Das ist ja immer das Problem, was wir noch haben, dass oft Schlafprobleme nicht so präsent sind oder nicht so präsent in der Diagnostik, sondern eben oft die Komorbiditäten vorherrschend sind. Aber ich denke, dass das auch für andere Krankheitsbilder sehr entscheidend ist, dass, ja, dass es schon eine Fachexpertise dazu gibt.
Also ich sag mal, ein Bilderbuchweg wäre, man geht zur Ärztin, zum Arzt, bekommt eine Diagnose, die natürlich passend dann ist zu dem Schlafthema, benutzt die App und dann gibt es auch im Nachgang nochmal ein Gespräch oder eine Überprüfung, hat es denn geholfen? So wäre der Weg, oder?
Ja, also ich würde sagen, so wie man das bei einer anderen Behandlung ja auch machen würde.
Ja.
Im Idealfall. Aber ich weiß auch, darüber weiß ich nicht, wie gut das bei anderen Behandlungswegen funktioniert. Und es ist ja auch nicht bei allen notwendig. Ja. Das ist ja auch vielleicht die Idee, wenn der Patient glücklich ist, dann kommt er ja auch nicht wieder und dann ist das vielleicht damit auch erledigt. Also es ist nicht immer notwendig, dass dieses Gespräch danach stattfindet, wahrscheinlich. Aber dass es halt zumindest so ein bisschen begleitet wird und richtig eingeleitet wird, ist schon sehr entscheidend.
Ja, zu mir hat mein Arzt gesagt, wir haben uns aber sehr lange nicht gesehen und da habe ich gesagt, ja gut, was soll ich machen, ich war halt gesund, also es gab jetzt keinen Grund. Ja, klar. Leonie, danke. Ich glaube, wir haben über ganz viel gesprochen, wir haben über die Funktionsweise ja auch gesprochen, für wen es geeignet ist, wie der Weg so ist und was die Apps eigentlich tun und können und dass sie Teil der Gesundheitsversorgung werden sollen. Sind sie noch nicht so, wie wir es uns alle wünschen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das in manchen Bereichen sehr gut klappt und in anderen eben noch sehr schlecht. Also wir haben auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es auch oft einfach auf die Indikation ankommt. Ja, es gibt, ja, wir müssen einfach vor allem viel mit Hausärzten zusammenarbeiten, weil das einfach die Primärversorgung ist, die primäre Anlaufstelle. Und nach 5 Jahren Arbeit würde ich schon sagen, dass sich das deutlich verbessert hat. Das ist ja erstmal wichtig, also es muss ja, dass die erstmal Bescheid wissen, dass es das gibt, dass es DIGAs gibt, dass sie ihren Sinn und Zweck haben, dass sie sinnvoll eingesetzt werden. Aber am Ende muss sich natürlich auch jede Fachperson selbst mit dem Thema immer auseinandersetzen, ja. Und das ist halt schon was, glaube ich, ja, halt wie kontinuierliche Arbeit ist, weil wenn ich meinem Patienten eine App verschreibe und ich habe mir die selber gar nicht angeschaut, dann ist das einfach super schwierig. Genau, deswegen, ich würde sagen, wir sind schon auf einem guten Weg. Also man sieht das schon, dass es immer besser wird. Also dass DIGAs insgesamt immer mehr verwendet werden, so wie sie auf jeden Fall verwendet werden sollen. Und ja, bin da echt ganz optimistisch.
Also wenn jetzt jemand da die DIGAs entdeckt, die er sie gerne verwenden wollen würde, ist es auch ein Weg, dass Patienten Patientin ihrer Ärztin, ihrem Arzt sagen, guck mal, ich habe da was. Also Ärzte, Ärztinnen erfahren ja auf unterschiedlichen Wegen von DIGAs und das darf man schon auch, ne, dass man als Patientin, Patient seinem Arzt sagt, ich habe da was, was mir vielleicht helfen könnte. Was denken Sie? Und genau, also jeder kann, darf drüber sprechen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was, was ich zumindest in so einem Nähbereich schon auch immer super wichtig finde, dass man auch die Möglichkeit hat, wirklich die Patienten direkt aufzuklären. Weil das ist halt so eine Schlafprobleme, werden unglaublich lange hingenommen, bevor mal irgendwas dagegen gemacht wird. Und ja, es gibt welche, die wollen einfach nur eine Tablette nehmen und dann ist wieder gut. Ja, wenn das dann so funktioniert. Aber es gibt halt auch viele, die gar nicht erst zum Arzt gehen, weil sie sagen, da kann man ja doch eh nur Schlafmedikamente verschreiben. Deswegen ist das schon, finde ich, echt super wichtig, dass die zumindest wissen, es gibt eine Alternative. Ja, es gibt eine psychologische Psychotherapie, die kann ich bei einem Psychotherapeuten anfragen. Und da habe ich dann vielleicht Wartezeiten, aber irgendwann könnte ich da vielleicht auch hinkommen. Und in der Zwischenzeit oder erstmal kann ich auch einfach mal eine DIGA ausprobieren, weil eine digitale Lösung einfach sofort verfügbar ist. Und dann kann ich mich auch selber informieren. Und es gibt ja auch, ja, also gibt auch, die meisten Hersteller haben auch selber auf ihren Websites irgendwelche Informationen dazu, wie man auf schnellstem Wege quasi an die App rankommt.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Und dann wird halt, du hast es angesprochen mit der Wartezeit, ne, es wird da auch einfach eine Versorgungslücke geschlossen. Und das finde ich toll. Ja.
Ja, und vor allem also eine enorme Versorgungslücke. Also wir sind ja beim Insomnie-Bereich halt wirklich da drin, dass wir, als wir angefangen haben, ja, das wirklich mit der Leitlinientherapie psychotherapeutisch also behandelt wird, dass das eben also im Schnitt weniger als 1% sind dieser Menschen mit Insomnie, die diese Therapie je erhalten. Und das ist einfach super traurig. Das ist nicht nur ein Problem in Deutschland, das haben wir in jedem Land, weil Schlafprobleme vernachlässigt werden und weil psychologische Psychotherapie überall nicht verfügbar ist. Aber ich glaube, mit den DIGAs konnten wir diese Zahl auf jeden Fall schon mindestens verdoppeln. Und das war schon ein riesiger Schritt. Und im Idealfall können wir noch viel mehr als das.
Leonie, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir und mir, dass wir heute Nacht und jede Nacht sehr gut schlafen und euch allen, die ihr uns zuhört, natürlich auch. Und wenn die Episode erscheint, wünsche ich mir jetzt einfach mal, dass es nicht mehr so unerträglich heiß ist. Ja. Also, danke und gute Nacht.
Tschüss.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.